You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Herzlich willkommen zu den Korax Antifa News. Wir wollen uns in dieser Ausgabe einem zentralen Thema widmen, der Ermordung von Walter Lübcke vor einem Jahr. Wie immer gibt es hier zum Einstieg aber erst einmal antifaschistische Kurzmeldungen.
Die Zahl der Rechten, die von der Polizei als Gefährder eingestuft werden, steigt weiter an. Das schreibt unter anderem die Tageszeitung Neues Deutschland. Momentan seien durch das Bundeskriminalamt 65 Neonazis als Gefährder eingestuft. Als Gefährder gelten dabei Personen, denen die Behörden schwere Gewalttaten oder terroristische Taten zutrauen. Vor einem Jahr lag diese Zahl noch bei 39. Es sei allerdings auch zu bezweifeln, dass diese Zahl tatsächlich die Realität abbildet. Nach Einschätzung eines FDP-Abgeordneten, aus dessen Anfrage diese Zahlen hervorgingen, gäbe es in Deutschland knapp 15.000 gewaltbereite Rechte. Davon werde nur ein Bruchteil entsprechend beobachtet. Dass dieser Bruchteil über die vergangenen 12 Monate angestiegen ist, sieht der Abgeordnete als Zeichen, dass in der Vergangenheit nicht konsequent genug eingestuft wurde. Man verspreche sich in den Behörden eine bessere Analyse und Prävention von der Einführung des sogenannten Radar Rechts, einem System zur Gefährderprognose. Radar Rechts wird mit Hilfe von WissenschaftlerInnen vom Bundeskriminalamt mit Unterstützung einzelner Landeskriminalämter und Polizeischulen entwickelt, soll aber erst 2022 einsatzbereit sein. Der konkrete Nutzen des Instruments werde noch diskutiert. Das queerfeministische Hausprojekt Liebig 34 in Berlin soll Grundstück und Gebäude räumen und an den Eigentümer zurückgeben. Das berichtet die Taz online. Demnach gab es gestern ein Urteil im Kriminalgericht Moabit, welches auch vorläufig als vollstreckbar behandelt wird. Das Urteil soll zusätzlich zu der Räumung auch eine Zahlung von 20.000 Euro an den Kläger und eine Begleichung der Gerichtskosten beinhalten. Es habe keine konkrete Urteilsbegründung gegeben, was bei einem Versäumnisurteil dieser Art allerdings nicht unüblich sei. Der Anwalt der Liebig 34 habe angekündigt, Einspruch gegen das Urteil und die vorläufige Vollstreckbarkeit zu erheben. Ein Erfolg damit sei aber unsicher. Er habe auch schon erlebt, dass Räumungen erst vollzogen und danach die Rechtswidrigkeit festgestellt wurde. Während des Prozesses sei weiterhin vor dem Hausprojekt der Liebig 34 protestiert worden. Im Protest gegen den bürokratischen Akt des Gerichtsprozesses sei von Seiten der Liebig 34 zu einem Theaterstück geladen worden, anstatt zu einem Protest vor dem Gericht zu mobilisieren. Vor dem Gebäude der jüdischen Gemeinde in Halle wurde ein Stoffhakenkreuz abgelegt. Das schreibt die Nachrichtenplattform dubisthalle.de online. Demnach sei am Dienstag gegen 15.30 Uhr ein Hakenkreuz aus Zellstoff vor der jüdischen Gemeinde abgelegt worden. Bereits am vergangenen Sonntag sei der Polizei ein ähnlicher Gegenstand übergeben worden. In beiden Fällen ermittele die Polizei und suche nach Zeugen für die Geschehnisse. Sie stehe auch im engen Kontakt mit der Gemeinde selbst. Diese Vorfälle reihen sich damit in eine traurige Abfolge von antisemitischen Vorfällen in Halle ein. So hatte beispielsweise die reformierte jüdische Gemeinde letzte Woche eine antisemitische Droh- und Hetzschrift erhalten. Auch der menschenfeindliche Anschlag auf die Synagoge in Halle am 9. Oktober vergangenen Jahres ist hier zu nennen. Dort hatte der mutmaßliche Täter versucht, schwer bewaffnet die Synagoge der jüdischen Gemeinde in Halle zu stürmen. Als er an der Eingangstür der Synagoge scheiterte, erschoss er eine Passantin und einen Kunden in einem Dönergeschäft. Auch in Deutschland gibt es an diesem Wochenende mehrere Demonstrationen gegen Rassismus und rassistische Gewalt. Verschiedene Initiativen organisieren in vielen Städten Deutschlands Demonstrationen und Kundgebungen gegen Rassismus. Unter dem Schlagwort Black Lives Matter gibt es mehrere Protestaktionen, unter anderem in Hannover, Frankfurt und Leipzig. Es beteiligen sich viele Initiativen, unter anderem die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland oder die Migrantifa Leipzig. Die VeranstalterInnen rufen zu friedlichen Protesten auf und mahnen, die geltenden Auflagen wie Mundschutzpflicht und Abstandsgebot einzuhalten, um die Gesundheit der Beteiligten nicht zu gefährden. Auf der Webseite von Black Lives Matter Berlin beispielsweise finden sich aber auch Möglichkeiten, an Protestformen gegen Rassismus teilzunehmen, ohne sich direkt physisch an einer Demonstration zu beteiligen. Die Proteste sind auch als weltweite Reaktion auf die Ermordung des US-Amerikaners George Floyd zu sehen. Dieser wurde vergangene Woche bei einer Festnahme auf brutale Weise von einem weißen Polizisten ermordet. In den USA gab es innerhalb der letzten Woche auch mehrere Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt.
Wir wollen hier an eine Tat erinnern, die sich vor fast genau einem Jahr ereignet hat. Am Abend des 2. Juni 2019 wurde der Kasseler CDU-Politiker und Regierungspräsident Walter Lübcke mutmaßlich von einem Neonazi ermordet. Aus nächster Nähe wurde Walter Lübcke auf der Terrasse seines Wohnhauses in den Kopf geschossen und ist noch am Tatort verstorben. Walter Lübcke, das war zunächst ein gewöhnlicher Berufspolitiker der CDU. Konservativ, christliche Werte vertretend, wirtschaftsnah, ein pragmatisches Verständnis von Politik verfolgend. Sein Studium hatte Lübcke auf dem zweiten Bildungsweg absolviert, unter Kollegen soll er beliebt gewesen sein. Ein Umstand aber ließ Lübcke in den Fokus von Rechtspopulisten und Neonazis geraten. Er setzte sich für die Akzeptanz von Geflüchteten ein und bot flüchtlingsfeindlichen Äußerungen Paroli. Während der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 stellte sich Lübcke auf einer Bürgerversammlung in Kassel-Lohfelden der Diskussion. Gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft hatte sich dort eine Bürgerinitiative gegründet.
Ich bin stolz darauf, dass wir als Regierungsvideo mit der Mannschaft, mit den Ehrenamtlichen hier dazu beitragen. Da danke ich aber auch den Schülern, was ich in der Zeitung gesehen habe, den Lehrern. Ich habe mich immer hier für die Schule mal eingesetzt, dass hier auch in der Schule das weitergeht. Das wird ja Früchte davon, dass wir hier eine tolle Schule haben, dass wir mit Kirchen hier eine Wertevermittlung haben, wo wir sagen, es lohnt sich, in unserem Land zu leben. Da muss man für Werte eintreten und wer diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen. Das ist die
Der Mord an Walter Lübcke hat ja eine lange Vorgeschichte, und zwar tatsächlich eine jahrelange Vorgeschichte von rassistischer rechter Mobilisierung gegen ihn, nachdem Walter Lübcke bei einer Einwohnerversammlung bei Kassel eben, wo er die Neonazis, darunter eben auch Stefan E., die versucht haben, diese Einwohnerversammlung zur Unterbringung von Geflüchteten zu stören, öffentlich kritisiert hat und ihm deutlich gemacht hat, dass ihre Haltung eben keinen Platz in der demokratischen Gesellschaft hat. Dieser Sequenz wurde ja von Stefan E. und anderen, die den Vorfall inszeniert haben und dann gefilmt haben, über YouTube-Kanäle verbreitet und ist tatsächlich einer der Kernstücke in der öffentlichen Hetze gegen politisch Verantwortliche durch die extreme Rechte, und zwar von AfD bis zu organisierten Neonazis geworden.
Das sagt Heike Kleffner, freie Journalistin und Geschäftsführerin des Bundesverbands der Beratungsstelle für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Nach der Ermordung von Walter Lübcke wurde Stefan E. als Hauptverdächtiger festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Bald wurde bekannt, Stefan E. ist kein unbeschriebenes Blatt. Der freie Journalist Joachim Tornau über die Vita des Stefan E.
So aufgefallen, zumindest strafrechtlich aufgefallen, ist er zum ersten Mal 1992 als 19-Jähriger. Da hat er auf dem Wiesbadener Hauptbahnhof, er kommt aus Wiesbaden oder ist in Wiesbaden geboren, hat damals da gelebt, hat er eben auf der Toilette des Wiesbadener Hauptbahnhofs einen türkischen Imam niedergestochen, weil der ihn angeblich sexuell angemacht habe. Man darf das getrost als eine rassistische Tat bewerten. Und er hat ein Jahr später, Dezember 93, einen Rohrbombenanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Hohensteinsteckenroth bei Wiesbaden versucht, die nur vereitelt worden ist, weil die Bewohner rechtzeitig gemerkt haben, dass das Auto, das er dafür angezündet hatte, in dem die Bombe lag, halt brannte und sie das Feuer löschen konnten. Für all das ist er zu 6 Jahren Jugendstrafe verurteilt worden, hat dann also folglich bis 1999 ungefähr eingesessen und ist danach nach Kassel gegangen, wo er bis zu seiner Inhaftierung jetzt gelebt hat. Und da war er dann sehr aktiv in der örtlichen rechten Szene im Umfeld der NPD und der Neonazi-Kameradschaft Freier Widerstand Kassel. Er hat regelmäßig an Demonstrationen, rechten Aufmärschen teilgenommen, hat Wahlkampf gemacht für die NPD und so weiter. Und ist dann ein letztes Mal aufgefallen, 2009 in Dortmund, wieder mal Dortmund, am 1. Mai, als er mit und 400 weiteren militanten Neonazis eine DGB-Maikundgebung angegriffen hat. Dafür hat er dann nochmal eine Bewährungsstrafe wegen Landfriedensbruchs bekommen. Seitdem ist er tatsächlich etwas vom Radar verschwunden, sowohl bei den Sicherheitsbehörden als auch bei Beobachtern der Szene. Das muss man feststellen. Aber ganz offensichtlich hat er sich nicht wirklich distanziert von dem, was er in den ersten Jahrzehnten seines Lebens gedacht und getan hat, nicht wirklich distanziert, sondern ist dem treu geblieben. Sonst wäre es nicht zu dem gekommen, was dann am 2. Juni passiert ist, der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, den Stefan E. ja zunächst gestanden hat und sein Geständnis zwar dann widerrufen hat, aber die Beweise sich, was man hört, doch als ziemlich dicht darstellen.
Nach dem Mord an Walter Lübcke war das Entsetzen groß, aber eine gesellschaftliche Einordnung der Tat schien schwer zu fallen. Martina Renner, Bundestagsabgeordnete der Linken, waren nach der Tat verschiedene Narrative und Stichworte aufgestoßen.
Diese Wortmeldung, die Tage, der Terror ist zurück von rechts und ähnliches, die sind wirklich auf den ersten Blick unverständlich. Aber wenn wir uns dann nochmal die letzten Jahre vor Augen führen, so doch nicht überraschend. Also es gibt sowohl in der Politik wie in der Gesellschaft kaum einen Begriff von Rechtsterror und die Taten werden, wenn überhaupt wahrgenommen, verdrängt als Einzeltaten und dann oft von psychisch stabilen Tätern. Da gibt es vielfältige Entschuldigungen, die wir dann immer wieder zu hören bekommen, auch in den Medien leider. Jemand, der aus privatem Erleben, aus privater Wut gehandelt hat oder aus dem Trinkermilieu stammen soll und ähnliches mehr.
Auch David Begrich vom Verein Miteinander war in den Tagen nach der Ermordung Lübkes eine bestimmte Art der Berichterstattung aufgefallen. Die mediale Reaktion war auch davon bestimmt, dass Walter Lübcke nicht unbedingt zu einer bis dahin typischen Opfergruppe gehörte.
Wie stark das ist, das konnte man, glaube ich, ganz gut im Fernsehen sehen, als der innenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion im Morgenmagazin der öffentlich-rechtlichen Sender auf die Einstiegsfrage der Moderatorin nach rechtsterroristischen Straftaten davon sprach, dass mit Walter Lübcke nun erstmals seit 1945 es zu einem rechtsextremen terroristischen Tötungsdelikt gekommen sei. Und der Mann, das liegt ja nicht an seiner Inkompetenz, im Gegenteil, der Mann ist ja sehr kompetent, sondern der Punkt ist, dass es ganz offenkundig einem führenden Politiker als erstes eben einfällt, ein Deutungsmuster, nämlich zu sagen, Politiker, die Gesellschaft führt eine andere Debatte, wenn ein Politiker von Neonazis erschossen wird, als wenn Migranten von Neonazis erschossen werden. Und das schlägt sich in der gesellschaftlichen Debatte wieder und das merken wir im Moment an jedem einzelnen Tag.
Der Mord von Walter Lübcke vor einem Jahr ist nicht vom Himmel gefallen. Dies wird auch an der Vita des Hauptverdächtigen Stefan E. deutlich. Er soll Kontakt zur inzwischen verbotenen rechtsterroristischen Gruppierung Combat 18 gehabt haben, eine Gruppe, die auch Unterstützung für den nationalsozialistischen Untergrund organisiert hatte. Genau darauf käme es an, rechtsterroristische Strukturen aufzudecken und die Bedingungen ihres Handelns unmöglich zu machen. David Begrich und Martina Renner konstatieren, dass ein solches Bewusstsein gesellschaftlich nicht im wünschenswerten Maß vorhanden ist.
Was man ja schon sagen kann, ist die Frage, kommen solche Taten sozusagen aus dem Nichts? Und ich würde sagen, nein. Es gibt sowohl einen gesellschaftlichen als auch einen organisationssoziologischen Kontext zu diesem Mord an Walter Lübcke, der gesellschaftliche Kontext, der liegt ja auf der Hand. Wir haben es eben seit 2015 mit einer sich verschärfenden Stimmungslage zu tun, in der rassistische und rechtsautoritäre Gesellschaftskonzepte sozusagen faktisch in die Mitte der Gesellschaft gerückt sind und dort diskutiert werden als eine legitime politische Handlungsoption einerseits und auf der anderen Seite haben wir es eben mit einer aggregierten Neonazi-Szene zu tun, die, wie wir ja in den letzten Jahren auch gesehen haben, eine zunehmende Gewaltbereitschaft aufweist, bei der immer wieder Waffen gefunden werden, wo immer wieder im Internet zu lesen ist, dass es dort Selbstradikalisierungsprozesse gibt, die über Chatgruppen laufen, die über Vernetzung laufen. Und das heißt aus meiner Sicht, dass die Frage, ob Stefan E. als Einzeltäter gehandelt hat, das müssen die Ermittlungen ergeben. Aber der Kontext ist doch deutlich. Der Kontext ist doch, wir haben es in Deutschland mit einer Bedrohung durch rechten Terror zu tun, die immer nur dann aufblitzt, wenn es eine aktuelle Ereignis oder Erkenntnislage gibt.
Dabei ist die Geschichte halt nach dem NSU-Skandal weitergegangen. Um das nochmal in Erinnerung zu rufen, weil einige ja denken, da wäre eine große Lücke zwischen jetzt dem Mord an Walter Lübcke und dem NSU. Wir hatten den Anschlag in München auf 9 Migranten, Migrantinnen im Olympia-Einkaufszentrum aus rassistischem Hass heraus. Wir hatten einen Mord an einem Polizisten durch einen Reichsbürger in Oberfranken, Sprengstoffanschläge in Sachsen, auf eine Moschee in Dresden, auf Flüchtlingsunterkünfte in Freital, auf alternative Projekte. Wir hatten Angriffe auf Politiker und Politikerinnen, die sich für eine humane Flüchtlingsaufnahme eingesetzt haben, wie die Oberbürgermeisterin Reker in Köln und vieles andere mehr. Und das wird komplett ausgeblendet, weil, und das ist tatsächlich Tradition in der Bundesrepublik, geht lange zurück in die bis 80er, 70er Jahre, weil es Rechtsterror per Definition, per Selbstverständnis der Bundesrepublik nicht geben kann. Man hat sich immer nur nach sozusagen links gewendet mit dem Blick. Von dort kam die Gefahr, später Islamismus, Dschihadismus hinzugetreten. Das waren die Feinde der Demokratie, aber in der extremen Rechte hat man das so nicht gesehen.
Der Mord an Walter Lübcke ist auch deshalb möglich geworden, weil der NSU-Komplex nicht aufgeklärt wurde. Der NSU-Prozess hatte sich auf die These vom Kerntrio festgelegt. Ein breites Unterstützungsnetzwerk, die Mitverantwortung der Behörden und gesellschaftlicher Rassismus, diese Faktoren sind nicht aufgearbeitet worden. Dies musste von rechtsterroristischen Strukturen auch als Ermutigung verstanden werden. Die fehlende Aufklärung über das Netzwerk des NSU spielt aber direkt hinein in die jetzigen Ermittlungen im Mordfall Lübcke.
Walter Lübcke war mit seiner Adresse Teil der sogenannten 10.000er-Liste des nationalsozialistischen Untergrunds. Wir erinnern uns, das NSU-Netzwerk hat ja in Kassel Khaled Yozgat ermordet im April 2006 und nach der Selbstentfernung des NSU fand sich in dem umfangreichen Archiv, das der NSU angelegt hatte, zu Kassel eben auch handschriftliche Notizen zu einer Reihe von Adressen. Und es ist bis heute unklar, wer die lokalen Unterstützerinnen und Unterstützer des NSU-Kerntrios in Kassel gewesen sind. Und man muss leider auch sagen, die Ermittlungen dazu durch das BKA und die Generalbundesanwaltschaft sind ziemlich früh, ziemlich halbherzig beendet worden. Und Kassel hat seit den 1990er Jahren eine wirklich bundesweit vernetzte, immer wieder auch bundesweit offensiv auftretende Struktur von Neonazis gehabt und hat sie auch weiterhin die gute Verbindung ins Black and Anna, ins Combat 18 Netzwerk hatten und mutmaßlich auch noch haben. Das ist das eine. Und so rum ist die Frage, wie die Adresse von Walter Lübcke und andere Kassler-Adressen auf die Feindeslisten des NSU geraten sind, tatsächlich eine Frage, die eigentlich weiterhin dringend ausermittelt werden müsste.
Der rechte Terror begann nicht mit der Ermordung von Walter Lübcke und er hat auch mit ihr nicht geendet. Erinnert sei nur an den Anschlag von Halle und an die Morde von Hanau. Nun hat Ende April der Generalbundesanwalt Anklage gegen Stefan E. erhoben.
Die Generalbundesanwaltschaft hat Stefan E. angeklagt wegen Mordes an Walter Lübcke und wegen versuchten Mordes an dem irakischen Geflüchteten im 2016 wegen Beihilfe zum Mord an Walter Lübcke ist angeklagt. Ein weiterer Neonazi, der ein langjähriger Weggefährte von Stefan E. ist und der mit ihm unter anderem auch gemeinsam im Schützenverein war, der ihm laut Bundesanwaltschaft eben auch bei seinen Plänen an jedem Punkt zur Seite gestanden haben soll, von dem die Bundesanwaltschaft aber dennoch nicht ausgeht, dass er über den konkreten Tattag und die konkrete Tat dann informiert gewesen sei. Wer nicht im Prozess am OLG Frankfurt ab dem 16. Juni auf der Anklagebank sitzen wird, ist der Waffenverkäufer, der die Tatwaffe verkauft hat. Und das, der saß ein halbes Jahr in Untersuchungshaft und ist dann wieder freigelassen worden. Das ist auf jeden Fall ein problematischer Aspekt. Und was sicherlich auch problematisch ist, ist, dass sozusagen die genaue Rekonstruktion, wer alles über die Pläne informiert war, Walter Lübcke tatsächlich hinrichten zu wollen, dass das reduziert wird auf letztendlich Stefan E. in der Anklage und ein Stück weit auf seinen langjährigen Weggefährten. Und damit landen wir wieder bei dem klassischen Konstrukt, wenn es um Rechtsterrorismus geht, dass es sich nie um Netzwerke handelt, jedenfalls nicht in den Augen der Strafverfolgungsbehörden, sondern immer lediglich um sogenannte Einzeltäter, allenfalls um Einzeltäter mit ein oder zwei Helferinnen. Und aus der Realität wissen wir, dass das ja genau nicht der Fall ist.
Für den Prozess gegen die Mordverdächtigen im Fall Walter Lübcke gilt, was auch schon beim NSU-Prozess galt und immer noch gültig ist, es darf keinen Schlussstrich geben. Vor einem Jahr, am 2. Juni 2019, ist Walter Lübcke von einem mutmaßlichen Neonazi ermordet worden. Das waren soweit die Korax Antifa-News für diese Woche. Antifa-News hört ihr immer an den drei tagesaktuellen Magazinen von Radio Korax am Donnerstag. Und diese Antifa-News sind auch immer nachzuhören auf freie-radios.net oder radiokorax.de. Damit bis nächste Woche.